Ich hätte eine Frage. Ah, okay, ich kann mich nicht hören. Ich hätte eine kleine Frage bezüglich den Kindern, wenn sie alleine zu der Beratung kommen. Passiert es wirklich oft, dass die Kinder selbst oder Jugendliche mit 15 Jahren, wie die Helga, ich weiß nicht, wie sie genannt
Die Heda ist jugendlich, ja.
Wollte sagen, kommen viele so allein auf eine eigene Initiative oder ist es mehr mit den Eltern, dass sie
In
die.
dem Fall hat sie die Kinderärztin geschickt.
Okay.
Es ist nämlich, das ist auch was, was wieder eine Bestätigung ist für dieses kontextbezogene und im Einzelfall. Es gibt manchmal Kinder, die von sich aus drängen, ich möchte zu einer Ernährungsberatung. Das kommt bei mir jetzt nicht so häufig vor. Meistens ist es, dass entweder die Eltern wollen, das ist aber auch nicht so häufig, oder der Kinderarzt sagt, aber jetzt, weil schau, die Leberwerte hoch, Fettleber, Übergewicht, schon beginnende Insulinresistenz, also eher so im Hintergrund dieses, da kommt schon die Krankheit, ja, und du bist erst 15 und sie jetzt speziell wollte nicht unbedingt kommen, weil sie schon so viele frustrierende Erfahrungen gemacht hat. Ja, also das ist so meine Erfahrung aus der Praxis. Kann auch sein, dass bei anderen Kolleginnen anders ist und die schreien dann, hurra, ich darf zur Diätologin. Mir ist es bis jetzt noch nicht so passiert.
okay, ja, danke.
Bei diesen Kindercamps, weil Sie ja gesagt haben, dass Sie nach den Camps auch so Beratungen und so anbieten, wie wird das alles finanziert?
Genau. Also das ist unterschiedlich von Anbieter zu Anbieter. Es gibt Programme, die mit den Fachhochschulen für Diätologie auch kooperieren, wo dann die Leitung von einer Diätologin ist, wo Studenten mitarbeiten und dann Praktikum dort machen. Da sind die Kosten ein bisschen günstiger und die Krankenkassen bezuschussen bis zu einem gewissen Teil. In unserem Fall war es so, dass wir das versuchen, über Sponsoren hauptsächlich zu leisten. Und wir haben die Nachbetreuung und die Vorbetreuung schon von den Kosten her mitgerechnet. Also das ist schon ein ganzes Programm, wo es aber wirklich daran hängt, dass unser Projektleiter jetzt die Türklinken putzt und sagt, würdet ihr unser Camp unterstützen? Und von den Kassen gibt es einen, ich glaube, 100 € pro Kind als Beitrag. Also das ist was, da muss man tatsächlich noch oder ja, selbstinitiativ sein. Weil sonst könnten sich die Eltern nicht leisten, weil sonst würde das Camp 1.300 € kosten für 2 Wochen. Und wenn ich mehrere Kinder habe und vielleicht Teilzeit berufstätig, keinen Job habe, keinen Partner habe, was auch immer, dann kann ich das meinem Kind so üblicherweise nicht bieten.
Haben Sie, wenn das Kind jetzt ins Camp kommt und dann wieder zurück zur Familie kommt, ist es ja sozusagen, das System hat sich ja nicht geändert, weil ja auch gerade das Psychosoziale so wichtig ist. Wäre es vielleicht geschickt, die Eltern, während das Kind in dem Camp ist, ebenfalls zu betreuen?
Das wäre super, ein Elterncamp parallel. Na, das wäre wirklich gut. Na, wir haben es so gestaltet, das stimmt natürlich. Ja. Es gibt da Camps, wo die Eltern außer zum Infoabend und zum Abholen und zu den Besuchstagen nicht eingebunden werden. Die kriegen natürlich schon die Infos, das und das zu Hause wäre auch gut, aber sie werden nicht wirklich mit einbezogen. Wir haben es so, dass die Eltern alle, bevor das Camp beginnt, ein Einzelgespräch haben mit dem Kind und in dem Fall mit mir gemeinsam, wo wir jetzt schon reden, was wichtig wäre für zu Hause, was sie umsetzen sollten und wie wichtig ihre Funktion ist, dann noch einmal das Ganze beim Gruppenabend und dann startet erst das Camp. Und wenn das Camp vorbei ist, gibt es noch einmal Einzel- und wieder Gruppe, 2 oder 3 Mal und es ist auch immer die Psychologin dabei. Also das ist schon was extrem Intensives. Und es wird aber, wir haben noch keine Erfahrungswerte, weil wir machen es jetzt so das erste Mal. Wir haben aber nicht den Anspruch, dass sich das Familiensystem durch diese Maßnahmen, obwohl sie so intensiv sind, komplett verändern wird. Es gibt die Eltern, das habe ich auch manchmal in der Einzelberatung, wo die sagen, na, wäre das nicht super, wenn ich auch gleich mitmache? Und dann denke ich mir, Heureka, ja, genau. Und dann gibt es die Eltern, die so ihren Anteil nicht sehen wollen oder nicht sehen. Und sagen, du mal, du bist dick. Wir dürfen, wir sind dünn, die sagen das auch.
Mir nur eine Frage zu Japan. Und zwar, warum ist es in oder ist es generell im asiatischen Raum so, dass es weniger übergewichtige Menschen gibt? Ist es kulturell bedingt oder ernährungsbedingt oder?
Es ist ganz wesentlich natürlich ernährungsbedingt. Und das andere mit Sicherheit auch, der kulturelle Einfluss, muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht ausreichend dazu sagen. Aber was wir wirklich wissen, ist, dass Essen in einem anderen Rahmen stattfindet und vor allem die Zusammensetzung, wenn Sie sich die japanische Küche anschauen, wie wir sie hier vielleicht auch ein wenig kennenlernen, die ist immer sehr leicht, die Mengen sind auch immer überschaubar, also das spielt hier eine ganz große Rolle.
Ja, weil ich war einige Zeit in Japan und also mir ist die Ernährung jetzt nicht wirklich...
Bitte?
Ich habe mir nicht so leicht damit mit der Ernährung dort, weil...
Weil?
War zu viel Reis.
Zu
viel Reis.
Ja, das Interessante ist, also Reis gilt bei uns ja nicht als besonders gesundheitsförderlich und vor allem der sogenannte polierte Reis. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass die Ernährungszusammensetzung, wie man es auch in Vietnam oder Thailand sieht, wo sie immer das Reistöpfchen in auch größeren Mengen haben, die Leute in Summe sehr schlank sind, weil es auf der anderen Seite sehr wenig Fett gibt, eine sehr, sehr viel Gemüse gibt und dann in der Regel mageren Fisch. Also die haben keine, solange sie nicht unsere westlichen Gewohnheiten übernehmen, diese Probleme wie wir.
Also würde man eher sagen, dass ernährungsbedingt ist und nicht psychologisch jetzt zum Beispiel.
Ja, absolut.
Das heißt, wenn ich mich jetzt wirklich nächste Zeit asiatisch ernähre oder nur Reis isst, dann...
wird es ja dann besser gehen, bin ich sicher. Aber nicht. Auch psychisch vielleicht, ja. Also insofern, ja.
Vielleicht ist es mir deshalb so gut gegangen, wie ich dort war.
Ja, absolut. Also ich finde gerade diese Studien sehr, sehr interessant, dass wir über die Ernährung, und zwar einer ausgewogenen Ernährung, sehr wohl psychische Effekte, positive psychische Effekte erzielen können und sicherlich nicht mit besonders einseitigen
Diäten. Aber das steht ja dann eigentlich im Widerspruch zu dem, dass es in Japan irrsinnig viel Leute gibt, die was Depressionen hat, wenn man das jetzt in den Kontext vielleicht nimmt. Es gibt merklich nicht sagen, dass es wirklich so viele Zusammenhänge gibt.
Oder? Ja, aber da müssen Sie auch den Lebensstil der Menschen berücksichtigen. Ja, also da spielen kulturelle Faktoren auch eine ganz, ganz wesentliche Rolle.
Die Wertigkeit von Leistungsdruck und Arbeit und
Aber gut.
Ich hätte noch mal eine Frage bezüglich den Kindern und ihren Erfahrungswerten her. Wie oft waren da die Eltern selbst übergewichtig?
Überleg gerade. Das kann man gar nicht so homogen sagen. Also was schon verhältnismäßig oft der Fall war, dass vor allem Mütter, aber wie gesagt, das ist jetzt nur ein Erfahrungswert, das ist keine Studie, dass Mütter sehr diätaffin waren bei vielen Kindern, dass die schon das ganze Leben, irgendwie das Erwachsenenleben, immer wieder Diäten gemacht haben, auch teilweise nicht erfolgreich, aber da schon in vor allem bei einseitigen Diäten, wo sie ihnen dann erzählen, ja, und Metabolic Balance habe ich schon gemacht und das habe ich schon gemacht und einen Tag essen, einen Tag nicht essen habe ich gemacht und das ist ja bei uns genetisch, weil meine Mutter und meine Oma haben auch schon so ausgeschaut und deswegen schaut das Kind so aus. Das kommt manchmal vor. Aber es ist schon noch zu beobachten, dass in manchen Familien, weil die ja das gleiche Ernährungsverhalten haben, vor allem wenn die Kinder noch kleiner sind und das gleiche Essen, was zu Hause ist, auch die Eltern bzw. die Geschwister zum Übergewicht tendieren. Kann aber auch andere Familien geben, wo ein Kind schlank ist und ein Kind ist übergewichtig und die Eltern sind leicht übergewichtig bis normal. Also das ist sehr, sehr heterogen, ja.
Man kann jetzt auch immer öfters über das Darmmikrobiom und Depression lesen, dass es eben auch im Zusammenhang steht. Und wollte fragen, ob das auch ernährungsbedingt ist oder.
Achso, ja. Können wir beide. Ja, definitiv. Also man kann tatsächlich, das kann man selber gut beobachten, wenn Sie Ihre Ernährung radikal umstellen, dann haben Sie binnen kürzester Zeit auch eine Veränderung des Stuhlverhaltens, was ja auch darauf hinweist, dass sich die Darmmikrobiota verändert. Und das hat schon auch Einflüsse auf die Befindlichkeit, gerade wenn man jetzt sehr große Mengen einfache Kohlenhydrate isst. Man muss ja auch immer wieder überlegen, nicht nur so dieses, wovon esse ich viel, sondern wovon esse ich denn dann wenig? Ich esse dann wenig Vitamine und Mineralstoffe, wenn ich sehr viel einfache Kohlenhydrate zu mir nehme, sehr viel Fett zu mir nehme, dann esse ich wahrscheinlich nicht meine Portionen Obst, Gemüse, Schwammerl, Salat am Tag und wahrscheinlich auch nicht alle Ballaststoffe, die ich brauche. Und das sieht man dann schon im Mikrobiom auf jeden Fall.
Also die Art der Ernährungszusammensetzung und der Darmflora hat eben nicht nur direkte Auswirkungen auf Verdauung oder Gewicht vielleicht, sondern es gibt hier direkte Zusammenhänge. Ich habe auch bei einigen Patienten, die sehr stark unter einer Fehlernährung leiden, insbesondere was einfache Kohlenhydrate anbelangt, sehr viel verarbeitete Lebensmittel, animiert dazu, immer wieder auch Ernährungsumstellungen im Rahmen von Depressionen zu machen. Ich persönlich bin wirklich beeindruckt, wie rasch und effizient das oft wirksam ist. Das heißt nicht, ich kann eine Depression allein damit behandeln. Aber depressive Menschen haben eben, wie ich versucht habe auch zu zeigen, eine Tendenz, sich eher schlecht zu ernähren. Man hat auch weniger Antrieb, man hat weniger Lust, um sich bestimmte Dinge zu kümmern. Das ist eine zusätzliche Belastung. Und wenn man aber mit diesen Menschen arbeitet und versucht, sie zu bringen, in einfacher Art und Weise hier die Ernährung sinnvoll anzupassen, bestimmte Dinge zu reduzieren, schlägt das unglaublich gut an. Ja, also ich bin wirklich beeindruckt oder fast schon betroffen, wie rasch hier eine Veränderung stattfinden kann. Ja.
Ich habe noch eine Frage. Die Familien, die Kinder dann wirklich zur Ernährungsberatung einer Diätologin schicken, die können sich das ja oft auch nicht leisten, weil eine Diätologin muss ja immer selber bezahlt werden. Gibt es da irgendwelche Entwicklungen, dass da vielleicht...
Es gibt schon kostenlose Ernährungsberatungen in Wien für Kinder und Erwachsene. Sie müssen einfach nur zur Wiener Gebietskrankenkasse gehen mit ihrer E-Card und einem Überweisungsschein.
Echt?
Ja. Da kann es ihnen halt passieren, dass sie sehr lange warten müssen. Da kann es ihnen auch passieren, wenn sie jetzt ganz spezielle Bedürfnisse hätten mit besonderer Ernährungsweise, mit bariatrischer Operation im Vorfeld, mit ganz komplexen Nahrungsmittelunverträglichkeiten, dass sie dort jetzt nicht die hochspezialisierte Ernährung ganz genau fürs eigene Problem kriegen, aber sie kriegen eine sehr fundierte, gute Betreuung und Beratung und man kann auch mehrere Termine in Anspruch nehmen und das gilt für Versicherte aller Kassen. Das kann man tun und auch die Kinderzentren zum Teil bieten für ihre Kinder, die dort Patienten sind, kostenlose Ernährungsberatung an. Es gibt auch Kinderzentren, die lassen es zahlen, aber das ist auch viel geringer, als wenn sie zu mir in die Praxis kommen.
Ist das bundeslandspezifisch, also für Wien jetzt nur? Oder ist das?
Nein, das ist jetzt für Wien. Also in den anderen Bundesländern, Burgenland zum Beispiel, hat gar keine Ernährungsberatung der Kasse. Die haben auch kein Angebot in den Stellen der Kasse. Die haben so Infoabende und sowas, so allgemein, gruppenmäßig. Aber für Wien ist es so, sie haben die Gesundheitszentren der Wiener Gebietskrankenkasse und dort gibt es Ernährungsberatung.
Danke. Ich habe noch eine Frage. Mittlerweile ist ein bisschen ein Trend, ein bisschen in die operative Richtung, dass man entweder Fettabsaugung oder eben Magenbypass. Und gerade mit dem wird man mehr oder weniger damit dazu gezwungen, kleinere Portionen zu essen. Jetzt wollte ich fragen, wie Sie dazu stehen oder... ob Sie das allgemein empfehlen, weil das ist doch eigentlich sehr verbreitet
mittlerweile. Ich habe bis jetzt in meiner gesamten Karriere 4 Patienten empfohlen, so eine Operation zu machen, weil ja auch die Vorgaben für so eine Operation sind, dass bis jetzt alles, was möglich war, ausgeschöpft wurde, um einmal Gewicht zu reduzieren. Und bei sehr vielen Patienten ist es so, dass die sich natürlich selber persönlich in einer ausweglosen Situation sehen, weil sie aber die ganzen Möglichkeiten gar nicht kennen, die sie hätten oder die Betreuung, die sie brauchen würden. Es wird sehr viel operiert, das stimmt, ich betreue bei mir in der Praxis relativ viele Patienten nach solchen Operationen. Und dass dann bis in alle Ewigkeit die Mengen klein bleiben und die Patienten nicht mehr zunehmen, das ist eine Illusion. Ich habe Patienten, die lassen sich das 3., 4., 5. Mal nachoperieren, weil sie jedes Mal wieder zunehmen. Das heißt, da ist es umso wichtiger, wenn ich diesen Weg wähle als Patient, dass ich komplett aufgeklärt werde und wenn was dagegen spricht, weil ich zu wenig drüber weiß, weil ich mich vorher einfach noch nicht genug mit einer ausgewogenen Ernährung zum Abnehmen auseinandergesetzt habe, dann wird mir auch die Operation nicht helfen, dass ich falsche Verhaltensweisen ablege. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ganz wichtig ist und in den Medien ist halt jetzt momentan so ein bisschen die Sensationsheischerei, naja, durch die Operation ist der Diabetes weg und durch die Operation geht das Gewicht weg und wenn das Gewicht einmal weg ist, dann ist eh alles gut und ich habe keine Probleme mehr, die mir das Gewicht gemacht hat und der Stress ist auch besser. Das ist nur bedingt so, weil gerade wenn Sie jemand sind, der das Essen sehr stark zum Kompensieren verwendet, dann fällt das nachher weg. Na, was tun Sie dann? Das heißt, da gibt es auch sehr viele Studien in dem Bereich, aber das würde jetzt zu weit führen, wie dann die Suchtverlagerung funktioniert in Richtung, ich mache dann irgendwas anderes, was aber auch nicht toll ist für mich.
Ja, ich glaube, da ist ganz wichtig, wirklich zu beachten, was die psychischen Hintergründe sind und welche Muster hier eingespielt wurden. Das ist, wo wir, glaube ich, uns sehr einig sind, ein Problem, das sich vielleicht im Kopf abspielt, und damit meine ich jetzt auch Stress, damit meine ich Außenbelastung, lösen zu wollen, indem ich den Magen verkleinere. Das mag oberflächlich betrachtet im ersten Moment vielleicht auch gut funktionieren. In zweiter Konsequenz, wenn hier nicht die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden, um jemanden im Anschluss daran weiter zu unterstützen, haben wir natürlich eine Menge mit Problemen zu tun. Also sehr viele psychische Probleme treten unter Umständen nachher verstärkt auf. Es ist ein nicht so leichter Umgang mit der Kompensation, was das Essen anbelangt. Das ist uns auch beiden gut vertraut, wie schwierig es dann manchmal auch bei bestimmten Patienten ist, dass sie ein Essverhalten haben, das dem verkleinerten Darm entspricht, beziehungsweise was machen wir dann mit den Spannungen. Also nur weil sie nicht, wenn man nachher nicht essen kann, das sind alles Faktoren, die vorher vor einer OP unbedingt zu bedenken wären. Ja. Gut. Bitte.
Dankeschön. Eine Frage, haben Sie schon Erfahrungen gemacht zu dem Thema, also psychologische Behandlung in Form von Hypnose?
Um was zu erreichen?
Gewicht zu reduzieren.
Das ist mir meines Wissens nichts bekannt dazu. Wirklich jetzt speziell
am Gericht.
Ja, es gibt Leute.
Aber eher nicht von Therapeuten, sondern mehr so von Hypnose-Therapeuten unter Anführungszeichen. Das ist kein psychotherapeutischer Beruf, sondern das kann man erlernen. Ich kenne es als Bauchhypnose beim Reizdarmsyndrom. Da funktioniert das bei manchen Patienten hervorragend. Allerdings würde das auch bei einem speziell geschulten Internisten, Gastroenterologen oder einem Psychotherapeuten empfehlen. Da habe ich persönlich bei meinen Patienten teilweise wirklich tolle Erfahrungen. Aber so jetzt, wie man es sich vielleicht vorstellt, so ich hypnotisiere dich und du hast keinen Hunger mehr oder du willst nicht mehr essen.
Es gibt ja auch bei der Verwendung Nikotin, Nikotinmissbrauch und dergleichen. Ja? Also da gibt es diese Versuche auch immer wieder, aber der durchschlagende Erfolg ist damit nicht
erzielt.
Es ist eine zusätzliche Methode und in der Psychotherapie wird es eben auch zusätzlich manchmal verwendet.
Zur Entspannung.
Gute Therapeuten, die versuchen hier einen Ansatz zu finden. Aber mir ist, wie gesagt, speziell jetzt für die Gewichtsreduktion nichts bekannt, dass da wesentliche Erfolge auf diese...
Wobei man da vielleicht auch wieder sieht, dass da wieder die Professionen einfach ineinander greifen müssen. Da kann nicht der eine etwas erledigen, wo viel anderes dran hängt. Ja.
Daran anschließend wollte ich noch fragen, weil Sie auch Nikotin angesprochen haben, ja, wo es da ja auch Akupunktur oft gibt, ob ja das in dem Bereich auch irgendeine Anwendung findet?
Akupunktur meinen Sie? Mhm. Akupunktur ist meiner Erfahrung nach, ja, wieder Frage Studien, immer wieder eine sehr gute unterstützende Maßnahme. Aber auch hier, ja, es ist wieder etwas, was die Frau Moritz auch gerade gesagt hat. Ja. Mein Anliegen war heute wirklich darzustellen, wie komplex dieses Geschehen ist. Ja. Wir können bestimmte Dinge immer wieder erzielen oder mildern über die ein oder andere Maßnahme. Aber wenn wir bei der Synopse dann zum Schluss, wenn wir nicht diese Komplexität uns vor Augen halten, glaube ich, gibt es nicht eine einzelne Methode von Akupunktur bis bariatrische OPs. Ja. Richtig. Genau, als Ergänzung, ja.
So, wir werden aber jetzt sagen. Wir werden noch zwei Fragen
und dann aus. Wir würden sagen, zwei Fragen noch und werden dann für heute das beenden.
Nochmal zum Mikrobiom an sich. Wird schon probiert mit Prä- und Probiotika, das vielleicht eventuell mit zu beeinflussen, wie sich das auf die Depressionen, aufs Essverhalten auch auswirkt, weil es immer hormonelle Steuerungen.
Es gibt in dem Bereich sehr, sehr viele Versuche, wobei sich diesbezüglich nichts durchgesetzt hat derzeit. Ich glaube auch, die zusätzliche oder der Einsatz, aber das ist, glaube ich, dann nochmal auch Ihr Feld, ja, der zusätzliche Einsatz interimistisch ist sicher sinnvoll. auf Dauer können all diese Substanzen nicht eine gesunde Ernährung ersetzen. Also da wäre ich ganz, ganz vorsichtig und zurückhaltend, mir da allzu viel zu versprechen. Im Rahmen einer Umstellung, im Rahmen einer besonderen Situation, ja. Aber vielleicht möchten Sie auch was dazu sagen, aber nicht als Ersatz für eine richtige Ernährung. Ja.
Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Mikrobiom passt, gesund ist und ich bin übergewichtig oder adipös, dann habe ich davon keinen Nutzen, da noch irgendwas zu verändern. Es gibt, das kennen Sie vielleicht aus der Apotheke, aus der Werbung, durchaus Produkte, die in diesen Bereich reingehen, in diese Nische, da gibt es Dinge, die nennen sich Metabolic oder wo halt einfach spezielle Bakterienstämme drinnen sind, die da angeblich die Verwertung der Nährstoffe und der Kohlenhydrate und der Kalorien reduzieren, dass das anders aufgenommen wird, dass das dann auch überhaupt der Stoffwechselverbesserung hat. Man muss halt immer schauen, wo kommen die Studien her, die diese Erfolge bringen, und sehr häufig sind die halt schon unterstützt oder in die Wege geleitet von den Firmen. Ja. Das heißt, es kann durchaus im Einzelfall sinnvoll sein bei einem Patient, wenn er sagt, ich leide auch unter Verdauungsproblemen, habe immer wieder Probleme mit einem unregelmäßigen Stuhlverhalten, das stört mich und dann bin ich gebläht, dass man das einmal einsetzt. Aber es ersetzt man auf keinen Fall parallel eine passende Ernährung dazu, weil wenn der weiter jeden Tag Schokolade isst und Chips isst und nicht genug Vitamine, Ballaststoffe, Mineralstoffe aufnimmt, dann hilft es mir auch nicht, auf einen Unkraut übersäten Rasen was Gutes drauf zu schmeißen, weil es wird das nicht wachsen. Ja? Also wenn man es jetzt so bildlich darstellen würde.
Vielleicht eine letzte Frage noch.
Genau. Ich habe mal einen Artikel gelesen, wie wissenschaftlich fundiert ist, vermag ich jetzt nicht zu sagen, wo konkret ein Zusammenhang zwischen einer Borderline-Persönlichkeitsstörung und Essstörungen hergestellt wurde. Gibt es dazu Studien? Kann man das allgemein bejahen? Oder?
Also, ich würde es umgekehrt formulieren. Wir finden bei den Essstörungen immer wieder eine größere Zahl an Persönlichkeitsstörungen und damit auch vermehrt Borderline-Störungen. Also dieser Schluss, dass es hier eine durchaus bestimmte Zahl von auch Borderline-Störungen gibt, ja. Wobei das für die Mehrheit keinesfalls gilt, was die Essstörungen anbelangt. Gut, dann
vielen Dank.
Danken wir für Ihr Interesse. Applaus